Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. In Rio noch Gold, in Tokio nicht mehr dabei. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft verpasst durch das 1:2 gestern im WM-Viertelfinale gegen Schweden die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Gleich direkt zu Beginn dieser Sendung analysieren wir das noch einmal im Gespräch mit einer Olympiasiegerin von 2016. Warum sich der Frauenfußball auf beiden Seiten des Atlantiks, in Europa und in den Vereinigten Staaten anders entwickeln musste, das erzählt gleich der Soziologe André Markowitz. Die hochumstrittenen Europaspiele in Minsk gehen heute zu Ende. Wir ziehen den Sport am Sonntag noch einmal ein politisches Fazit und wir blicken schon einmal voraus auf die Tour de France und tun das mit einem Fahrer, der aufgrund von gesundheitlichen Problemen seine Karriere beenden musste. Das Aus im Viertelfinale bedeutet auch das Aus für Olympia in Tokio. Die 1:2-Niederlage im Viertelfinale der FIFA-WM in Frankreich gegen Schweden ist schmerzhaft für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Heute ist das Team bereits zurückgeflogen und vor dieser Sendung habe ich mit ARD-Reporterin Martina Knief in Frankreich gesprochen und sie gefragt, wie die erste Analyse des 1:2 gegen Schweden ausfällt.
Also es fehlte vor allen Dingen an Robustheit, Dynamik und Cleverness im deutschen Spiel. Das haben die sehr abgezockt aufgetretenen Schwedinnen der deutschen Mannschaft vorgemacht. Diese große Erfahrung in wichtigen Spielen ist halt einfach nicht durch jugendlichen Elan zu ersetzen. Und das weiß auch die Trainerin, dass da angesetzt werden muss. Diese WM stand auch unter der Überschrift ein Lernprozess für die junge deutsche Mannschaft. Dass man dann auch negative Erfahrungen machen muss, die macht man nicht gerne, aber die gehören einfach dazu. Und da gilt es dann anzusetzen. Das Trainerteam wird sich im August zusammensetzen und die WM analysieren und dann den weiteren Weg Richtung EM in 2 Jahren in England bestreiten.
Was an positiven Dingen kann man denn aus diesen 5 WM-Spielen, aus diesem Turnier in Frankreich für die deutsche Mannschaft am Ende konstatieren?
Dass Almuth Schuld eine Torhüterin ist, die Weltklasse-Niveau hat und für mich hier zu den besten, wenn nicht gar die beste Torhüterin der WM ist, weil sie sehr viel Ruhe ausgestrahlt hat. Gestern bei ihren beiden einzigen Gegentoren bei dieser WM gegen Schweden, da war sie machtlos. Und dass es eine ausbaufähige Mannschaft ist mit einer Spielerin wie Julia Quinn, eine Lena Oberdorf, die im Dezember erst 18 Jahre alt wird, ein Versprechen für die Zukunft, was sie hier bei dieser WM in Frankreich schon bestätigt hat, dass sie eine ganz große werden kann. Also das sind Spielerinnen, auf die man bauen kann. Daraus kann Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine Mannschaft formen, die hoffentlich demnächst bald wieder den Anschluss an die Weltspitze herstellen kann.
Der DFB hat auch direkt klargemacht heute, dass an Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf jeden Fall nicht gerüttelt wird. Das ist nachvollziehbar, oder?
Das ist nachvollziehbar. Man hat von Anfang an gesagt, man geht diesen Weg dieses Neuaufbaus, dieses Lernprozesses mit einer Bundestrainerin, die Erfahrung hat. Gut 6 Jahre war sie Trainerin in der Schweiz, davor in verschiedenen Funktionen, in Landesverbänden und in der Frauenbundesliga tätig. Und da kann man nicht sagen, wenn man einmal das Ziel erreicht hat, Viertelfinale, aber das große Ziel Olympia-Qualifikation verpasst hat, jetzt ist alles wieder schlecht, jetzt suchen wir uns wieder eine neue. Man muss den Weg gehen, da muss man auch mal durch so eine Talsohle durch. Alle wissen um die Schwierigkeiten, die dieses Turnier in sich hatte mit dieser jungen Mannschaft, die Fehler, die gemacht wurden, aber auch, denke ich, wo man ansetzen muss. Und deswegen wird es mit Martina Voss-Tecklenburg für die nächsten Jahre sogar im DFB weitergehen.
Soweit Martina Knief aus Frankreich. Wir wollen das vertiefen im Gespräch mit der früheren Nationalspielerin Annike Kran, Weltmeisterin 2007, Olympiasiegerin 2016. Wie bewerten Sie das gesamte Turnier dieser deutschen Mannschaft?
Klar hat man sich innerhalb des Turniers auf jeden Fall gesteigert. Ich glaube, das ist auch eine Stärke der deutschen Mannschaft. Aber man hat halt auch gesehen, wenn man so die WM als solches verfolgt hat, dass das Niveau einfach auch immer besser wird bei vielen Nationen. Und man halt auch einfach sieht, dass das große Investment, was in vielen, gerade auch europäischen Ländern nun vorhanden ist, auch einfach seine Früchte trägt. Und da müssen wir im deutschen Frauenfußball natürlich gucken, dass wir da nicht den Anschluss verlieren. Das muss man auch ganz klar sagen. Und von daher war es natürlich auch Thema Handlungsstelligkeit, was uns dann manchmal an der einen oder anderen Stelle gefehlt hat, aber auch manchmal Durchsetzungskraft, aber auch einfach die Kaltschnäuzigkeit dann manchmal.
Jetzt haben wir die USA, jetzt haben wir England, die Niederlande und Schweden im Halbfinale. Haben diese 4 Mannschaften Sie alle ausnahmslos überzeugt oder gibt es eine Mannschaft, von der Sie besonders beeindruckt sind?
Ich habe von allen auch mal schlechtere Abschnitte gesehen im Turnierverlauf, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Du wirst jetzt nicht 7 Spiele alle auf perfektionistischem Niveau sehen. Also du wirst jetzt nicht immer 100% zufrieden sein mit den Spielen, auch als Spielerin nicht. Also von daher ist das jetzt nicht ungewöhnlich in einem Verlauf, dass man nicht jedes Spiel super immer spielt. Aber im Endeffekt ist es halt auch ein Ergebnissport und dann muss das Ergebnis am Ende des Tages stimmen. Und klar, die Amerikanerinnen stechen da schon oft hervor, wobei sie natürlich auch mal einen Gang zurückschalten konnten, als es halt schon eindeutig war. Die Holländerinnen haben sich schwer getan am Anfang, finde ich. Sie haben sich so nach und nach gefunden, spielen aber auch noch nicht immer den 100% besten Fußball. Aber das müssen sie halt auch nicht. Sie können sich ja im Turnierverlauf auch noch steigern. Sie können sich jetzt im Halbfinale steigern. England, da ist die Erwartungshaltung sicher eine sehr, sehr hohe gewesen. Haben sich aber auch nicht immer leicht getan. Ja, und Schweden, ja, jetzt stehen sie im Halbfinale und haben ihren Deutschlandfluch beseitigt. Und das gibt ihnen sicher auch nochmal einen Auftrieb, weil es gut fürs Selbstbewusstsein ist. Und jetzt muss man halt mal abwarten. Aber die Mannschaften stehen zu Recht im Halbfinale, das muss man auch ganz klar sagen. Also es ist jetzt nicht, dass da eine Mannschaft im Halbfinale steht, wo es alles ein Zufall ist.
Nochmal zurück auf die deutsche Mannschaft gekommen. Ist das vielleicht noch viel schmerzlicher als das Aus im Viertelfinale, dass man jetzt auch die Olympischen Spiele in Tokio verpasst?
Ja, also im ersten Moment ist natürlich erstmal das Aus im Viertelfinale bitter. Das ist ganz klar. Ich meine, ich habe es ja auch einmal erlebt. Bei einer WM im eigenen Land, aber im Nachgang wird auf jeden Fall diese verpasste Olympia-Qualifikation wird das richtig Bittere eigentlich sein für alle Beteiligten. Und das ist natürlich schwer zu verdauen. Andererseits kann man das jetzt halt auch nicht mehr ändern. Ich meine, das ist halt auch ein bisschen, man muss da vielleicht auch einfach nochmal den Modus hinterfragen.
Ich meine, ist die Mannschaft vor 4 Jahren mit Ihnen an Bord Goldmedaillengewinnerin gewesen in Rio?
Ja, klar, aber gut, das ist halt vor 3 Jahren gewesen. Das zählt halt jetzt leider nicht mehr. Und man muss aber generell den Modus hinterfragen. Klar verstehe ich, dass bei den Olympischen Spielen aus allen Kontinenten welche dabei sein sollen. Wenn man aber natürlich ja die besten Nationen im Frauenfußball dabei haben möchte, dann ist es halt schwierig, wenn man nur 3 europäische Mannschaften sich qualifizieren können. Ich meine, wir sehen jetzt bei einer WM 7 europäische Mannschaften im Viertelfinale. Und davon können aber sich nur 3 der besten 8 Teams momentan quasi für Olympia qualifizieren. Und das ist bitter. Ich meine, das war in der Vergangenheit auch schon bitter, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Aber das macht es natürlich auch nicht einfacher. Ja, man musste halt eigentlich ins Halbfinale kommen, um sich für Olympia zu qualifizieren.
Frage ich noch einmal zum Schluss, weil Sie es ja selber kennen als Weltmeisterin, als Olympiasiegerin. Die Sorge, dass man vielleicht den Anschluss an die internationale Topspitze verpasst haben könnte, haben Sie oder haben Sie nicht?
Ja, ich denke, die ist auch berechtigt. Also ich meine, das haben wir in den vergangenen Jahren schon gesehen. Auch der Olympiasieg, ja, war jetzt auch kein Selbstläufer. Und man muss ja halt schon, wenn man den ganzen Frauenfußball und die Entwicklung, die gerade passiert, beobachtet, muss man ganz klar sagen, dass wir in Deutschland im Moment einfach zu wenig tun. Und da muss man sich halt hinterfragen, was wir mit dem Frauenfußball wollen, wo unsere Ziele sind und wie man die erreichen kann und wie man vor allem vorgehen kann und an welchen Stellschrauben man drehen kann, um halt wieder noch näher an die Weltspitze heranzurücken. Ne? Ich meine, man ist im Moment, gut, jetzt nach dem Turnier wahrscheinlich nicht mehr, aber immer noch in der Weltrangliste relativ weit oben angesiedelt. Aber ich glaube, es gibt genug Signale, dass man mehr tun muss generell.
Annike Krahn, Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Deutschlandfunk zum Aus der deutschen Mannschaft und zum Neuaufbau in den nächsten Jahren. Wir haben kurz vor dieser Sendung telefoniert. Europa dominiert diese Weltmeisterschaft, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten nur europäische Teams im Viertelfinale. Der Soziologe Professor André Markowitz von der University of Michigan hat sich die Frage gestellt, was ist eigentlich schwieriger für den Frauenfußball gewesen? Die Entwicklung in den USA oder in Europa? In den USA, wo fußballerisch Niemandsland war und man einen quasi leeren Kulturraum besetzte, oder in Europa, wo der Fußball zwar überall bekannt ist, aber eben vor allem männlich dominiert. Und genau diese Frage, was eigentlich schwieriger war, die habe ich Professor Markowitz zu Beginn unseres Gesprächs gestellt.
Im Short Run, also in der kurzen Zeit, ist es viel, viel schwieriger für die Europäerinnen, weil sie einen Berg besteigen müssen, der aus einem festesten Felsen steht, den man sich vorstellen kann, total maskulin dominiert ist. Und ich glaube, außer der katholischen Kirche ist wahrscheinlich nichts so maskulin dominiert. Aber à la longue, also sagen wir den nächsten 20 Jahren, kann ich mir gut vorstellen, dass in Europa, weil die Kultur des Fußballs so mächtig ist, die Frauen in Europa reüssieren werden. Was heißt reüssieren? Das heißt, sie werden anerkannt, es wird ernst genommen. Sie werden natürlich weit nicht in derselben Dimension sein wie die Männer, aber viel mehr wie jetzt.
Die Frauen profitieren jetzt quasi auch von so einer Art fußballerischen Infrastruktur in Europa?
Nicht nur Infrastruktur, sondern auch einer kulturellen Präsenz. Jeder weiß, was das ist. Sie kennen sich aus. Es ist Teil der europäischen Sprache. In Amerika ist das nicht ganz der Fall. Es wird mehr, aber in Amerika sind die Frauen richtige Pionierinnen.
Und davon können dann auch die amerikanischen Männer dann profitieren, dass die quasi in so einem Art Strudel dann mit nach vorne kommen und ein bisschen was von Basketball und Football abbekommen?
Das ist eine gute Frage, ob die Männer davon profitieren. Das bin ich mir nicht sicher. Es ist noch immer die Frage, können Frauen im Sport kulturelle Vorreiter sein? Können Frauen Sportkulturen, so wie ich sie definiere, nämlich als Massenkonsumption, wirklich dominieren? Für mich ist Sportkultur etwas, das man dauernd redet, worüber man dauernd spricht, was man isst, was man sich wundert, was man halluziniert, was man dauernd denkt. Aber jetzt zurück zu Ihrer anderen Frage, nämlich könnte die Exzellenz der amerikanischen Frauen zu einer Verbesserung des amerikanischen Fußballs bei den Männern führen? Und bis jetzt sehe ich da keine Empirie dazu. Ich meine, man würde es hoffen, aber es ist unklar, ob das passiert. Und letztendlich würde ich sagen, kann nur die Exzellenz der amerikanischen Männer im Fußball dazu führen, dass der Fußball das Äquivalente der Big Four wird. Ja, die Frauen können beitragen, dass das ein Riesenevent ist. Ich glaube, 170 amerikanisch akkreditierte Journalisten da sind. Die New York Times allein, glaube ich, weiß mit 5 oder 6. Aber was passiert nachher? Also das heißt, Frauenfußball ist ein Riesenerfolg. Und ich will das nicht bagatellisieren. Aber letztendlich sind das nur qua Nationalismus. Im Clubfußball ist das nicht der Fall. Und solange im Clubfußball noch immer viele gute Teams Zuschauerraten haben von unter 1000, sehe ich da eine Lacuna, die eben nicht überbrückbar ist.
Wenn Sie sagen, es ist sowieso fraglich, ob ein weiblicher Sport die Massen tagtäglich in Atem halten kann, liegt das auch einfach an einer gesamtgesellschaftlichen Kultur, die wir in vielen Ländern der Erde seit Hunderten von Jahren kennen, dass sich da insgesamt erstmal noch was verändern muss?
Total. Ich meine, der moderne Sport wurde mehr oder minder in England im 19. Jahrhundert kreiert, mit Cricket als Vorrunner natürlich und Golf schon im 18. Jahrhundert. Und das waren totale männliche Konstrukte. Und natürlich, das ist jetzt wiederum das Tolle bei den Frauen. 1991 gab es die erste Weltmeisterschaft und wie die siegreiche USA-Nationalmannschaft zurückkam, an LA Flughafen wurden sie von niemandem begrüßt. Das war überhaupt nicht präsent, das war nichts. Das erste ist 1999 und dann fängt sich an, das wirklich zu entwickeln. Und heute ist es ein wirklich großer Event. Aber werden es Websites geben, die jetzt nachvollziehen, wer wohin geht? Warum nehmen die Portland Thorns diese Frau von den Sky Blue oder nein? Und was passiert da? Das gibt es nicht. Und auch in Europa nicht. Ich studiere meine hegemonalen Sportkulturen immer in der Off-Season. Für mich ist es interessant, was berichtet wird in der Off-Season, nicht während des Spiels. Und das entscheidet, ob etwas eine, ich nenne es im Amerikanischen eine Dense Structure, also eine wirkliche dichte Struktur ist. Und das ist der Frauenfußball nicht.
Es gibt ja in Europa den Trend, immer mehr, auch in Deutschland, dass sich Frauenmannschaften an Männervereine angliedern, dass sie die Stadien nutzen und die Werbemaschinerie, die so ein Männerverein hat. Ist das vielleicht auch der Schlüssel, dass dann der europäische Fußball irgendwann tatsächlich die amerikanischen Fußballerinnen überholt haben wird?
Genau. Genau das wollte ich vorher sagen. Sie haben es besser gesagt. Das heißt, letztendlich, wenn jetzt die europäischen Mannschaften, die Männermannschaften irgendwie sich herniedrigen lassen, das ist doch ganz nett und plötzlich nehmen sie es ernst, aus welchem Grund auch immer. Viele noch immer nicht. Real Madrid hat noch immer keine Frauenmannschaft. Mein beliebtes und heißgeliebtes Manchester United erst jetzt.
Real Madrid kommt aber jetzt dazu.
Ja, kommt dazu, okay. Wenn jetzt das endlich anläuft, könnte ich mir gut vorstellen, ich weiß natürlich lang nicht mehr erleben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass in 20, 30, 40 Jahren, wenn die alle auf Old Trafford spielen, momentan vor 500 Leuten und nicht vor 75.000, aber dass sie in 20 oder 25 Jahren vor 20.000 Leuten spielen und regelmäßiger. Und da eben ist es ein Vorteil, wenn Sie sehen, diesen Berg zu haben. Und in Amerika ist es noch immer eine Art Wüste. Die Frauen haben einen ganz leichten Eintritt gehabt in diese Wüste, die in Bar gestellt worden sind, weil die Männer darin nicht interessiert waren. Also frühere Fußballerinnen in Amerika, denen geht es viel, viel besser als den Europäerinnen. Die wurden nicht verhöhnt, die wurden nicht lächerlich gemacht, die wurden nicht erniedrigt etc. etc.
Weil Fußball sowieso nichts bedeutet hat?
Oder viel weniger bedeutet. Vor allem nicht für die hegemonialen Sportkulturen. Das war männlich besetzt.
Was ist Ihre Meinung? Wäre das so gewesen, wenn das jetzt weibliche Footballerin oder Baseballerin gewesen wäre? Wäre das ähnlich verlaufen wie bei uns?
Absolut. Und wir haben ein wunderbares Beispiel dazu, nämlich Basketball. Und das ist das Äquivalente, und das ist meine neue Studie. Das strukturelle Äquivalente für den europäischen Frauenfußball ist amerikanischer Frauenbasketball. Und das ist genau der Grund, warum der Frauenbasketball jetzt in den USA mehr reüssiert, weil es die NBA-Mannschaften, die WNBA ist ein Teil der NBA. Und das heißt, die Mannschaften sind, wenn nicht dieselben, aber doch sind viele, die LA Sparks sind Teil der Lakers oder verwandt mit den Lakers.
Aber welchen Schluss zieht man daraus? Heißt das, am Ende kann sich der Frauensport nur dadurch quasi eine eigene Position schaffen, indem er in gewissem Sinne abhängig ist vom Männersport und an Männerstrukturen anlehnt und gar nicht eigene Szenarien und Strukturen aufbauen kann?
Für die nächsten Dekade ja. Wenn sie Erfolg nicht mit den konventionellen Dimensionen, dass sie oft gesehen werden, zum Englisch to follow, ich unterscheide zwischen doing und following, dass man sie nicht dauernd verfolgt, dass man nicht weiß, was sie zum Frühstück essen, sondern eben das eigentlich zurückbesinnen auf die Betätigung selbst, dann ist alles, was ich erzählt habe, total egal. Und da brauchen Frauen Männer nicht, würde ich sagen. Überhaupt nicht. Unwichtig. Wenn Frauen total happy sind mit dem Spielen des Fußballs, perfect. Aber ich glaube, das ist nicht ganz der Fall. Und der Zug ist abgefahren. Das heißt, sie sind eben nicht mehr nur in the doing phase, sondern es ist eben auch eine Art Following und eine Art Stardom. Und wenn das der Fall ist, würde ich sagen, dass für die vorsehbare Zukunft die Ankoppelung an Männerstrukturen den Frauen zugutekommt. Ich weiß, dass das nicht vielleicht das Feministischste ist, das man sagen kann, aber es ist so.
Sagt Professor André Markowitz, Soziologe von der University of Michigan. Wir haben uns vor dieser Sendung unterhalten. Einer, der überhaupt nicht um Aufmerksamkeit kämpfen muss, das ist Toni Kroos. Weltmeister von 2014, nach Titeln erfolgreichster deutscher Fußballer. Im Sportgespräch erzählt er hier bei uns im Deutschlandfunk auch vieles, mit dem er bislang nicht in die Öffentlichkeit gegangen ist. Zum Beispiel spricht er über sein Verhältnis zu seinem Vater.
Was vielleicht so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ist so dieses, dass es damals eben außer Fußball kaum andere Gesprächsthemen gab. Und wenn man sich das so aneignet, dann spricht man immer über die persönlichen Sachen, die einen beschäftigen, dann halt irgendwann irgendwie ein Stück weit mit anderen Personen, wo man vielleicht ein bisschen mehr, ja, das Gefühl hat, dass die auch darüber sprechen. Und ich glaube, das ist doch auch das, was er dann irgendwie rückblickend meinte, dass er vielleicht zu viel und zu fokussiert darauf war, aus seinen Söhnen Fußballprofis zu machen und in dem einen oder anderen Augenblick einfach ein bisschen vergessen hat, dass das auch die beiden Söhne sind, wo es auch um was anderes geht.
Toni Kroos im Deutschlandfunk Sportgespräch mit Philipp Nagel. Sie hören es heute Abend ab 23.30 Uhr hier bei uns im Programm oder schon jetzt online deutschlandfunk.de/sport. Da, wo sonst Tennis gespielt wird, ist jetzt der große Sandkasten aufgeschüttet. Im Tennisstadion am Hamburger Rotenbaum blocken, pritschen und schmettern seit Freitag die besten Beachvolleyballer der Welt. Carla Borger und Julia Sude sind heute vorzeitig in die K.O.-Runde eingezogen. Carla Borger sagte danach:
Das Spiel heute war nochmal ein weiteres Spiel auf dem Center Court, wo man sich reinfühlen kann und Rhythmus bekommt. Und somit haben wir jetzt schon auch zwei Spiele dort gehabt. Und jedes Spiel, was man dort abliefern kann, ist für die K.O.-Runde und weitere Spiele einfach genial.
Das Finale dann am kommenden Wochenende. In der Halle verlor heute die deutsche Männernationalmannschaft zum Ende der Nations League-Saison gegen Japan. Thomas Kunze.
Die deutschen Volleyballer verabschieden sich mit einer knappen Niederlage aus der Nations League Saison 2:3, hieß es am Ende, gegen Japan. Der kommende Olympiagastgeber hatte den deutlich besseren Start, spielte einen fast perfekten ersten Satz. Das deutsche Team war chancenlos in diesem Durchgang. Danach aber wurde es dann deutlich besser, vor allen Dingen, weil der Druck im Aufschlag zunahm und Japan sein Tempospiel nicht aufziehen konnte. Die Sätze 2 und 3 gingen an die DVV-Auswahl. Den Deckel aber machte das Team dann wieder nicht drauf. Stattdessen steigerte sich Japan nochmal und nutzte die häufiger werdenden Fehler der Deutschen. Das war dann auch im Tiebreak so. Japan war wacher und aggressiver. Der deutschen Mannschaft fehlt es an Mut und Konstanz. Und so stand dann also am Ende diese 2:3 Niederlage gegen Japan an der Anzeigetafel.
Die Hitze in Frankfurt am Main war heute eine gute Probe für den Ironman auf Hawaii im Oktober für die Weltmeisterschaft der Triathleten. Bei der Europameisterschaft in Frankfurt dominierte einer der großen Favoriten das Rennen. Matthias Merget berichtet.
Es war am Ende die große One-Man-Show des Titelverteidigers Jan Frodeno. Der zweimalige Hawaii-Champion hatte von allen Stars am wenigsten Probleme und dazu noch eine erstklassige Form. Über den Zielstrich lief er noch mit einem Lächeln, auch wenn er danach ziemlich fertig war.
Schöner kann es eigentlich nicht sein, weiß nicht, Ironman. Da ist so viel dabei und so viel Drama. Ich glaube, das war eines meiner schönsten Rennen. Ich meine, als Racing, da Dafür lohnt es sich aufzustehen.
Pech hatte dagegen der dreimalige Europameister Sebastian Kienle, dem vor dem Marathonlauf noch eine Scherbe aus dem Fuß gezogen werden musste. Aber er kämpfte sich auf Platz 2. Dritter wurde der Deutsche Franz Löschke. Große Probleme hatte der zweimalige Hawaii-Champion Patrick Lange. Der Lokalmatador hatte erst einen Raddefekt und dann Magen-Darm-Probleme und wurde Elfter. Bei den Frauen siegte überraschend Sky Mönch aus den USA, weil kurz vor dem Ziel Sarah True mit einem Schwächeanfall das Rennen aufgeben musste. Deutsche Starterinnen spielten keine Rolle beim Kampf ums Podium.
Favoritensieg also für Jan Frodeno. Favoritensieg passt auch zum Mehrkampf-Meeting der Leichtathleten in Ratingen. Wer das gewonnen hat, das berichtet Burkhard Huppe.
Es war der erwartete Start-Ziel-Sieg für Kai Kaczmirek und mit 8.444 Punkten kam am Ende ein sehr respektables Ergebnis heraus.
Ich habe wirklich alles meinem Trainer zu verdanken, dass ich jetzt hier stehe. Ich hatte sehr viele Verletzungen im Vorjahr und die haben wir alle hinbekommen, dass das funktioniert einigermaßen. Jetzt tut die Achilles hier noch ein bisschen weh. Jetzt gilt es nochmal am Speer und an den 1500 Meter zu arbeiten. Dann dürfte auch eine Punktzahl jenseits der 8.500 Punkte rauskommen.
Am Ende reichte es jedoch für keinen weiteren Deutschen, die 8.000er-Grenze zu meistern. Bei den Siebenkämpferinnen dominierten zwei Österreicherinnen das Feld. Verena Preiner stellte als Siegerin sogar einen neuen Landesrekord auf und zählt nun zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen bei den Weltmeisterschaften Ende September in Doha. Gleiches gilt auch für die deutsche Top-Mehrkämpferin Caroline Schäfer, die Wettkämpfe von Ratingen allerdings leicht verletzt von der Tribüne aus verfolgen musste.
Und eine Meldung von der Leichtathletik aus Mannheim heute, denn Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo überzeugte auch als Sprinterin. Sie schaffte heute die WM-Norm über die 100 Meter, die liegt bei guten 11,24 und sie siegte am Ende in 11,13 Sekunden. Da war der Rückenwind zu stark und so zählte dann der Vorlauf und da war sie auch besser, 11,21 Sekunden. Also Malaika Mihambo hat auch die Norm über 100 Meter geschafft. Gegen den früheren Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbands, gegen Lamine Diack, laufen schon seit 2015 Korruptionsermittlungen. Seit Anfang dieser Woche ist klar, gegen ihn und einen weiteren Beschuldigten soll der Prozess gemacht werden. Die Vorwürfe der Anklage wiegen schwer. Clemens Prokop, der frühere Präsident des Deutschen Leichtathletikverbands, sieht enorme Dimensionen.
Also wenn ich so eine Skala aufstelle von 0 bis 10 und 10 ist der größte Skandal, dann würde ich eigentlich ihn bei 10 einstufen.
Sagt Clemens Prokop, der ehemalige Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes, DLV. Er verfolgt die Ermittlungen seit Jahren aufmerksam.
Es werden Athleten erpresst, es werden Veranstaltungen verschoben, es werden Stimmenkauf betrieben. Es wird eigentlich alles gemacht, was man im Sport also als eigentlich mit den Idealen völlig unvereinbar ansieht.
Korruption, Geldwäsche, Vertrauensbruch. Französische Ermittler wurden tätig, nachdem die ARD 2014 über die Vertuschung von Dopingfällen in der russischen Leichtathletik berichtet hatte. Demnach zahlten Athleten zwischen 300.000 und 700.000 Euro an hochrangige Funktionäre, um trotz Dopingvergehen starten zu dürfen. Das bestätigen die Ermittler jetzt in der 90-seitigen Anklageschrift, die der ARD-Doping-Redaktion vorliegt. 6 Beschuldigte machen die Staatsanwälte aus. Darunter sind der ehemalige Präsident des Weltleichtathletikverbandes IAAF, Lamine Diack, und sein Sohn, damaliger IAAF-Marketingberater Papa Massata Diack. Der ehemalige DLV-Präsident Prokop erinnert sich an sie.
Ich kannte Lamine Diack eigentlich vom ersten Tag an seiner Präsidentschaft. Und von Anfang an kam da bei mir ein bisschen der Eindruck auf, dass hier die ganze Familie eine Rolle spielt, vor allem sein Sohn Papa Diack.
Der Sohn Papa Massata Diack steht im Zentrum der Ermittlungen. Ausgestattet mit Einfluss durch seinen Vater, den Präsidenten, handelte er Verträge aus. Nebenbei soll er sich bereichert haben. So schlussfolgern die Ermittler einen direkten Zusammenhang zwischen möglichen Zuwendungen an Funktionäre bei wichtigen Leichtathletik-Events und teuren Uhrenkäufen in einem Pariser Juweliergeschäft. Zwischen 2013 und 2016 soll Papa Massata Diack dort Uhren im Wert von 1,7 Millionen Euro erstanden haben. Und das ist nur eine von vielen, teils absurden Episoden. Noch können die Diacks und die anderen Beschuldigten Einspruch gegen die Anklageschrift einlegen. In dieser finden sich auch Ansätze für Bestechungszahlungen rund um die Leichtathletik-WM in Katars Hauptstadt Doha. Und das Internationale Olympische Komitee IOC? Es könnte ebenfalls noch in den Fokus rücken. Denn es hat die Youth Olympic Games 2022 ausgerechnet nach Dakar im Senegal vergeben, die Heimat der Diacks. Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag.
Dieses Land weigert sich, einen der Hauptbeschuldigten, nämlich Papa Massata Diack, an die französischen Behörden auszuliefern. Und das IOC hat nichts Besseres zu tun, als das Land mit der Vergabe der Youth Olympic Games zu belohnen.
Diack Senior steht bereits seit 2015 in Paris unter Hausarrest. Für eine Stellungnahme gegenüber der ARD waren er und die anderen Beschuldigten nicht zu erreichen. Mit dem Prozessbeginn ist etwa in einem halben Jahr zu rechnen.
Josef Opfermann über die Anklage gegen Lamine Diack, den früheren Präsidenten des Weltleichtathletikverbands. Und damit kommen wir jetzt in Sport am Sonntag in die Formel 1. Beim Großen Preis von Österreich ist heute im 9. Saisonrennen das passiert, was es bisher in dieser Saison noch nicht zu sehen gab. Kein Mercedes auf dem obersten Siegertreppchen. Volker Hirt.
Ausgerechnet Honda war diesmal stärker als Ferrari und Mercedes. Erstaunlich, weil gerade der japanische Motorenhersteller in den letzten Jahren so belächelt wurde, weil da aber auch wirklich vergleichsweise kaum Leistung vorhanden war. In dieser Saison haben sie offenbar ein Powerpaket geschnürt, das Max Verstappen im Red Bull zum Sieg verhalf. Zigtausende holländische Fans feierten eine furiose Aufholjagd von Max Verstappen, der seinen Start völlig verpatzte und bis zum Rennende einen nach dem anderen kassierte, egal ob Mercedes oder gleich zweimal Ferrari. Die Mercedes-Siegeserie ist also gebrochen. Weder Bottas, der Dritter wurde, noch Hamilton auf Position 5 hatten diesmal den Hauch einer Chance. Sebastian Vettel schaffte von Startplatz 9 das maximal Mögliche und wurde Vierter.
Damit ist Max Verstappen auch neuer Dritter in der WM-Fahrerwertung vor Sebastian Vettel. Vorne weiterhin Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas. Sie hören den Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Heute Abend enden die zweiten Europaspiele in Minsk mit einer Abschlussfeier. Von vornherein waren diese Spiele umstritten. Ein Vorwurf: der autokratische Staatschef Alexander Lukaschenko könnte die Bühne nutzen, um sein Image aufzupolieren. Unser Korrespondent Tirko Gries hat sich vor Ort in Minsk umgesehen.
An der Tischtennisplatte spielt einer der wenigen Stars dieser europäischen Spiele. Timo Boll, der gerade das Halbfinale gegen den Kroaten Tomislav Pukar in 5 Sätzen gewinnt. Diese Spiele in Minsk sind für den Deutschen vor allem das Sprungbrett zu einem weit wichtigeren Turnier.
Ich bin zufrieden, jetzt im Finale zu stehen, die Olympia-Qualifikation schon mal in der Tasche zu haben. Das Hauptziel war natürlich dieses Olympia-Ticket.
Boll lobt die guten Wettkampfbedingungen in Belarus. Am Abend gewinnt er auch das Finale. Doch hätte es nicht die sportliche Notwendigkeit gegeben, von Minsk aus nach Tokio zu gelangen, wäre er wohl nicht gekommen.
Und dadurch hat es natürlich auch eine enorme Wichtigkeit bekommen. Sonst kann ich mir vorstellen, dass es wie bei anderen Sportarten auch vielleicht nicht die erste Garde gespielt hätte, um einfach auch mal Ruhe zu bekommen.
Um die Bedeutung dieser Spiele aufzuwerten, griffen manche Verbände zu einem Kniff. Die Wettkämpfe, zum Beispiel die der Judoka oder der Kanuten, gelten gleichzeitig als Europameisterschaften. Dann kommt auch die erste Garde. Der Zuspruch des Publikums zu den 15 Sportarten hat sich ungleich verteilt. Leichtathletik im 22.000 Zuschauer fassenden Dynamo-Stadion fand in den ersten Tagen vor vielen leeren Rängen statt, die sich erst in der zweiten Hälfte der Wettkämpfe füllten. Die belarussischen Fans interessierten sich vorrangig für die Sportarten, die in ihrem Land populär sind, zum Beispiel die Kampfsportarten Ringen, Judo und Karate. Sambo war auf Wunsch der Gastgeber in das Programm aufgenommen worden. Belarus errang allein in diesem Sport 15 Medaillen, davon 3 goldene. Vom Organisationskomitee hieß es Mitte der Woche, von den insgesamt rund 230.000 zum Verkauf stehenden Tickets seien mehr als ein Fünftel noch erhältlich gewesen. Der Anteil der Ausländer unter den Zuschauern dürfte bei 10% liegen oder niedriger. Dabei hat sich der Gastgeber die Spiele viel Geld kosten lassen. Alexej Bogdanovic, Sprecher des Organisationskomitees dieser Spiele, nennt die Zahlen. Die Summe, die das Finanzministerium vor kurzem hat verlautbaren lassen, beträgt umgerechnet etwa 230 Millionen Euro. Das allermeiste davon aus Steuermitteln und Krediten. Rechnerisch stehen jedem verkauften Ticket also Ausgaben von 1.000 Euro gegenüber. Und es gibt Stimmen in Minsk, die diese offiziell genannte Summe für noch zu gering halten. Für das Geld sind das Stadion und etliche andere Sportstätten general überholt worden, manches ist neu gebaut worden, etwa die Anlage für Beachfußball. In Belarus jedoch finden keine langwierigen Diskussionen statt. Die politische Führung mit Alexander Lukaschenka, der in diesem Sommer auf 25 Jahre Herrschaft zurückblickt, entscheidet allein über die Verwendung von Steuergeld, ohne auf Kritiker Rücksicht nehmen zu müssen. Alexej Bogdanovic. Klar ist, dass einem Land auch die Organisation von Fußballspielen anvertraut werden kann, wenn es so ein globales Projekt erfolgreich realisiert hat. Nach den Europäischen Spielen findet nun bei uns auch noch die Leichtathletik-Begegnung USA-Europa statt. In der Tat präsentiert sich Minsk als sehr gut vorbereitet, das Shuttle-Bus-System funktioniert einwandfrei, rund 8000 Freiwillige, unbezahlt, weisen den Gästen an allen Wettkampforten freundlich den Weg, tagsüber und abends lockt ein Fanfest mit Musik. Nicht zu sehen ist, Eine Öffnung zu mehr Demokratie ist unter Präsident Lukaschenko nicht zu erwarten. Oppositionelle werden regelmäßig drangsaliert, auch festgenommen. Freie Wahlen gibt es nicht. Und Belarus ist das einzige Land Europas, das die Todesstrafe weiter vollstreckt. Kurz vor Beginn der Spiele ist Alexander Zhilnikow, ein verurteilter Mörder, durch Genickschuss hingerichtet worden.
Tilko Gries mit Eindrücken aus Minsk über das, was man sehen konnte bei den Europaspielen und das, was man nicht sehen konnte. Welches politische Fazit kann man aber am Ende der European Games, der Europaspiele ziehen? Befürworter der Spiele, darunter Sportfunktionäre und auch die deutsche Wirtschaft, sahen die Spiele ja als Möglichkeit, eine Öffnung des Landes oder eventuell sogar Reformen in Belarus anzustoßen. Das Land ein wenig aus der Umklammerung Russlands zu lösen. Gesine Dornblüt berichtet.
Auf YouTube ist ein Boykottaufruf zu sehen. Drei Füchse, Maskottchen der Europaspiele in Belarus, halten Pappschilder in den Händen. Darauf steht, Belarus ist eine Diktatur und Belarus ist ein Polizeistaat. Dann die Forderung, spiel nicht mit einem Diktator. Produziert haben das Video belarussische Anarchisten. Mikola Djadok aus Minsk ist Anarchist. Die Erwartung, dass die Europaspiele zu einer Öffnung und zu Reformen im Land beitragen könnten, hielt er von Anfang an für Unsinn.
Es gibt keinen Grund, das zu glauben. In Belarus gab es schon mehr als ein internationales Ereignis. Zur Eishockey-WM 2014 sind zigmal mehr Leute gekommen als zu den Europaspielen und nichts hat sich geändert. Und wo bitte soll überhaupt der Zusammenhang sein zwischen einer Vielzahl ausländischer Besucher und politischem Tauwetter? Das Problem ist doch nicht mangelnder kultureller Kontakt der Belarussen mit Europa. Man kriegt hier leicht ein Schengen-Visum. Das nutzen auch sehr viele Leute.
Mikola Djadok ist einer der ehemaligen politischen Gefangenen in Belarus, die Staatschef Lukaschenko 2015 begnadigte. 5 Jahre hat er abgesessen, wegen angeblichen Rauditums. Heute ist er 27. Die Freilassung der politischen Häftlinge 2015 war Anlass für die EU gewesen, auf Belarus zuzugehen. Zu Unrecht, meint Djadok, denn seitdem habe sich nur die Art der Repressionen geändert. Sie richteten sich nicht mehr gegen oppositionelle Parteien, denn die spielten ohnehin kaum noch eine Rolle, sondern gegen subkulturelle Jugendbewegungen wie die Anarchisten. Djadok selbst wurde seit 2015 erneut wiederholt festgenommen und zu Geldstrafen und mehrtägigen Gefängnisaufenthalten verurteilt, wegen fragwürdiger Anschuldigungen wie angeblich extremistischer Facebook-Posts. Allerdings räumt Djadok ein, im Vorfeld und während der Europaspiele habe es, anders als noch vor der Eishockey-WM 2014, keine politischen Repressionen gegeben.
Vor der Eishockey-WM 2014 wurden mehr als 40 Aktivisten unserer Bewegung festgenommen. Die saßen während der gesamten WM in Haft. Die Machthaber wollten keine Protestaktionen. Wir hatten so etwas auch vor den Europaspielen erwartet, aber es ist nicht passiert. Das ist sehr gut. Es zeigt, dass unser Regime Angst hat vor dem Westen. Wenn Repressionen öffentlich werden, macht es das Image von Belarus noch schlechter, als es heute schon ist.
Jauheni Prejerman sieht die Rolle der Europaspiele positiver. Der 32-Jährige arbeitet beim Minsker Dialog, einem eher regierungsnahen Think Tank. Er freut sich über die Infrastruktur, die entstanden ist. Die ausländischen Besucher täten Weißrussland gut. Das habe sich schon während der Eishockey-WM gezeigt.
Natürlich ist die Wirkung nicht vergleichbar mit dem Effekt der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Die Zahl der Besucher ist ja auch nicht vergleichbar. Aber sogar 5000 Fans sind schon sehr gut. Wenn du vor 7 bis 8 Jahren mal Englisch auf der Straße gehört hast, war das, als hättest du einen Dinosaurier getroffen. Heute ist es normal. Belarus wird internationaler und große Sportereignisse sind ein Weg, das zu erreichen.
Die Frage, ob Lukaschenko die Spiele genutzt habe, um sein angeschlagenes Image aufzubessern, findet Prejerman zweitrangig. Jeder Präsident profitiere doch von internationalen Großveranstaltungen, autoritäre Herrscher erst recht.
Zuallererst muss man sich doch fragen, ob etwas gut für ein Land ist oder nicht. Wir aber diskutieren, ob es gut für Lukaschenko ist. Mir scheint, Belarus, die Machthaber und die Opposition und auch die internationale Gemeinschaft sollten in dieser Hinsicht erwachsen werden. Erwachsen bist du, wenn du deinen Interessen entsprechend handelst, selbst wenn deine Eltern das von dir wollen. Solche Spiele helfen Belarus. Und wenn das mit den Interessen eines, sagen wir, autoritären Staatschefs zusammenfällt, dann ist das eben so.
Ein politisches Fazit der Europaspiele in Minsk von Gesine Dornblüt. In 4 Jahren findet dann die 3. Auflage dieses kleinen europäischen Olympias im polnischen Krakau statt. Und diesen Beitrag können Sie wie viele andere dieser Sendung gerne auch nachhören in unserer App für Smartphones und Tablets in der DLF Audiothek. 6 Tage vor dem Start der Tour de France sind die deutschen Straßenmeisterschaften ein letzter Test für die deutschen Fahrer, wie gut sie in Form sind vor der großen Schleife in Frankreich. Silke Heine über einen Favoritensieg und hohe Temperaturen auf dem Sachsenring.
Sie waren die Favoriten in diesem Rennen und haben das auch eindrucksvoll unterstrichen. Die Profis des Teams Bora-Hansgrohe hatten die Hitzeschlacht auf dem Sachsenring und am Ende auch das Podest fest im Griff. Maximilian Schachmann überquerte als erster die Ziellinie vor seinen Teamkollegen Markus Burkhardt und Andreas Schillinger.
Man braucht heute nicht allein über meine Leistung reden, sondern ich denke über die Teamleistung, über die Leistung des Teams Bora-Hansgrohe. Ich meine, wir sind dominiert ins Rennen gegangen, aber es am Ende so sauber auszufahren, ist nicht leicht. Und es ist uns sehr gut gelungen.
Alle 3 Bora-Fahrer hätten das Meistertrikot verdient. Am Ende durfte Schachmann es sich überstreifen. Ein besonderer Bonus auch für seine erste Tour-Teilnahme.
Ja, definitiv. Ich vertrete hier ein ganzes Land und ich werde das Trikot mit Ehren tragen das kommende Jahr.
4. und damit bester Nicht-Bora-Fahrer wurde Nils Pollitt von Katjuscha Alpecin, der genau wie Schachmann und Burkhardt kommende Woche zur Tour startet. Insgesamt erreichten von 190 gestarteten Fahrern nur 15 bei extremer Hitze den Zielstrich.
Toller Tag auch insgesamt für das Team Bora-Hansgrohe. Auch in Österreich, Italien, Irland und der Slowakei gingen die Titel an Fahrer aus der deutschen Mannschaft. Die Tour ist der Saisonhöhepunkt für die allermeisten Fahrer, für die Medien und Sponsoren und natürlich auch für die Fans. Einer, der den großen Traum hatte, dort unter die Top 10 zu kommen, hat diesen Traum vor einiger Zeit beerdigt. Dominik Nerz. Geplagt von gesundheitlichen Problemen, dem Druck nicht mehr gewachsen, hat er seine Karriere beendet. Vor einigen Wochen ist eine Biografie über ihn erschienen mit dem Titel Gestürzt. Und kurz vor dieser Sendung habe ich mit ihm darüber gesprochen und ihn gefragt, wie extrem die Erfahrungen im Radsport sind. An einer Stelle im Buch heißt es, er habe seinen Körper bis an den Rand des Todes zugerichtet. Das hängt, wie er mir erzählt hat, vor allem mit extremem Gewichtsverlust zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird ja auch im Buch beschrieben. Einfach die Thematik auch mit der Magersucht und da ist es einfach schwerwiegend gewesen, weil wenn man quasi eine tägliche körperliche Belastung hat, eine extreme Belastung und dazu quasi eigentlich noch magersüchtig ist, das verkraftet selbst der beste Körper dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr.
Jetzt haben Sie gemerkt, während eines Rennens, dass Ihre Karriere zu Ende ist, so wird es in dem Buch beschrieben, dass es quasi eine Szene in einem Rennen gab, eine steile Rampe, die Sie schwierig nur noch hochgekommen sind, wo der Akku irgendwie leer war und wo Sie in dem Moment gemerkt haben, okay, das war's für mich in der Radkarriere mit meiner Profilaufbahn. Wie war das damals, diese Erkenntnis?
Naja, es war, man darf sich das ja nicht vorstellen, dass das dann quasi eine Entscheidung von heute auf morgen war. Das war ja einfach aus einem ganz, ganz langen Prozess raus und lange Zeit habe ich einfach wirklich ganz fest dran geglaubt, dass ich da irgendwie wieder rauskomme, beziehungsweise dass sich die Dinge einfach bessern. Und bei dem Rennen habe ich halt dann einfach gemerkt, so, das wird wahrscheinlich nie wieder so werden. Und das war halt meine persönliche Selbsterkenntnis in dem Moment, weil von außen stehenden wusste ich das ja schon lange, dass das eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Aber das ist eben auch die Sache, das muss man selber erstmal irgendwo akzeptieren. Und wieso das jetzt genau bei diesem Rennen war und genau zu diesem Zeitpunkt, das kann ich jetzt noch nicht mal so genau sagen. Aber es war halt einfach so dieser berühmte Aha-Effekt, wo quasi dann wirklich das Licht angegangen ist und ich einfach für mich gemerkt habe, okay, es wird für mich im Radsport so nicht weitergehen.
Wie geht's Ihnen heute damit, Herr Nerz?
Ich muss sagen, mittlerweile geht's mir wirklich wieder sehr, sehr gut. Also mental fühle ich mich, sag ich jetzt mal, zu 90% wiederhergestellt. Sicherlich gibt es immer noch Situationen oder Begegnungen, wo vielleicht so alte Gefühle wieder hochkochen. Aber
sind das dann Situationen auf dem Fahrrad oder was sind das für Situationen?
Nein, also da bin ich auch ganz offen. Natürlich war es mir klar, dass Reaktionen jetzt auch auf das Buch kommen. Aber eben jetzt auch in der letzten Zeit extrem verstärkt, was natürlich logisch mit der Tour de France auch zusammenhängt. Und ich sag mal, da kommen dann schon, ich sag jetzt bei sehr ausführlichen Interviews oder so, wo dann eben sehr tief auch gefragt wird, da da komme ich schon teilweise in eine Situation, wo ich vielleicht ein bisschen wehmütig auch zurückgucke, beziehungsweise wo eben vielleicht alte, nicht so gute Gefühle dann wieder aufkommen. Und dann aber wiederum halt auch wieder so einfach total freudige Erinnerungen. Und das löst hin und wieder mal so ein bisschen so ein Gefühlschaos aus, was jetzt nichts Dramatisches ist. Aber ich würde jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich schon wieder zu 100% hergestellt bin.
Jetzt startet in der kommenden Woche die Tour de France. Löst der Blick auf das Programm, auf die Etappen, die da ausgewählt wurden für dieses Rennen, löst das bei Ihnen auch Wehmut aus?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mich da so weit ich eben kann, dort wirklich selber zu schützen, beziehungsweise ich versuche mich natürlich auch in gewissem Maß der ganzen Sache einfach zu entziehen, weil ich weiß einfach auch, was mir gut tut, was mir nicht so gut tut. Und ich gucke mir wirklich auch nur die Sachen an, wo ich weiß, so das interessiert mich jetzt tatsächlich und es tut mir aber persönlich nicht irgendwie im Herz weh, weil darauf habe ich gar keine Lust mehr. Weil einfach mein neues Leben jetzt ein ganz anderes Leben ist und auch überhaupt nichts mehr mit dem Radsport zu tun hat. Und um das bin ich wirklich sehr froh. Und dann sage ich halt so, ja, der Radsport war quasi einer der größten Teile wahrscheinlich in meinem Leben, aber er wird mich auch nicht für immer gefangen halten.
Lassen Sie mich noch fragen, weil diese kommende Tour eine relativ schwierige Tour ist. Es ist vor allen Dingen eine Tour für Kletterer, viele Bergankünfte, viele Pässe über 2000 Meter Höhe. Einmal geht es bis zu 24% steil. Sie würden aber mit Blick auf das Programm sagen, auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, dass das nicht so extrem ist.
Ja, auch da, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir nicht alle Etappen angeschaut. Also ich bekomme natürlich jetzt einfach eben über die zahlreichen Interviews immer wieder mit, was die Tour dieses Jahr zu bieten hat. Und es ist auch immer so die Sache, was heißt zu extrem? Also natürlich hat der Radsport schon in gewisser Weise so die neuen Anforderungen immer noch schneller, höher, gefährlicher. Ob das jetzt ein Trend ist, den ich gutheißen kann, würde ich jetzt von mir aus behaupten, nein. Weil es sind immer noch Menschen, die dort mitfahren und keine Maschinen. Und ich sage mal so, da muss man schon einfach in gewisser Weise aufpassen, dass man aus wirklich ja so einer tollen und vor allem auch traditionsreichen Veranstaltung nicht einfach nur noch ein Spektakel macht. Aber ich weiß nicht, was die Hintergründe sind. Deswegen, sage ich mal, erlaube ich mir auch keine Aussage dazu, ist das jetzt zu extrem oder nicht. Also es wird alles irgendwie einen Hintergrund haben.
Sagt der frühere Radprofi Dominik Nerz im Deutschlandfunk-Interview. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Die Biografie mit dem Titel Gestürzt ist im Covadonga Verlag erschienen und kostet 16,80 €. Von der großen Schleife, damit zum nächsten Synonym für eine große Sportveranstaltung im Juli. Wir kommen zum Heiligen Rasen. Auf dem wird morgen die 133. Ausgabe von Wimbledon eröffnet. Mit dabei natürlich Titelverteidigerin Angelique Kerber und auch die neue Nummer 1 der Damenwelt, die Siegerin der French Open, Ashleigh Barty aus Australien. Andreas Stummer stellt sie vor und nennt sie die Anti-Serena Williams.
Let the Barty party start once again. Because Ashleigh Barty will be the new number one after winning this Birmingham final.
Erst gewann sie im Juni die French Open, dann auch in Birmingham. Nach 43 Jahren ging eine der längsten Durststrecken des australischen Sports zu Ende. Mit Ash Barty steht zum ersten Mal seit 1976, seit Yvonne Goolagong-Cawley, wieder eine Australierin an der Spitze der Damen-Tennis-Weltrangliste. Die 23-Jährige aus Ipswich ist kein Grundlinienroboter und auch keine Kreischsäge, die bei jedem Schlag den Ball übers Netz stöhnt. Ash Barty hat sich heimlich still und leise nach oben gespielt. Ohne lautes Outfit, ohne große Töne. Ash Barty ist die Anti-Serena Williams.
It's always a goal to try and be the best. It's ultimately why we train, why we compete and play. But
unser aller Ziel ist es, die Beste zu sein. Dafür trainieren und spielen wir, sagte Barty als neue Nummer 1. Aber nicht ich alleine habe das erreicht, sondern mein Team, das so viel Zeit, Mühe, Leidenschaft und Energie in mich investiert hat.
You know, a testament to all of my team. We've put so much time and invested so much passion and energy into my career and trying to make me the best that I can be.
Barty war Australiens größtes Nachwuchstalent. Mit 15 gewann sie den Jugendbewerb in Wimbledon. Im Doppel stand sie dreimal im Finale eines Grand Slam Turniers. Sie hatte Erfolg, aber sie war nicht glücklich. Barty hasste es, 8 Monate im Jahr unterwegs zu sein. Mit 18 tat sie, was sich die wenigsten trauen. Sie hörte auf. Spielte lieber Cricket in Australien, Tennis nur noch nebenher. Doch 2 Jahre später kam sie zurück, gewann erst kleinere, dann große Turniere. Marty 2.0 war hungrig, reifer, vielseitiger und stärker. Und obwohl sie gar nicht mehr in der Weltrangliste geführt wurde, war ihre Auszeit das Beste, das Ash Barty passieren konnte.
I think it gave her perspective. I think it gave her a break. I think it allowed her to have a bit of an identity, you know, outside of tennis, which is.
Die Pause gab ihr eine neue Perspektive und eine Persönlichkeit außerhalb des Tennisplatzes. Das ist enorm wichtig für eine junge Sportlerin, meint die frühere australische Profispielerin Alicia Molik. Barty hat sich die Zeit genommen, die sie brauchte. Damit wird sie die nächste Generation von Profis und das Frauentennis beeinflussen. Sie selbst wird nur stärker und stärker werden.
I think she's going to have a huge influence and impact on our next generation, but it's massive for women's tennis and I know she'll go from strength to strength now.
Mit nur 1,66 Meter gehört Barty zu den kleinsten Spitzenspielerinnen, aber sie hat das vielleicht größte Schlagrepertoire. Eine harte, schnurgerade Vorhand, eine giftig unterschnittene Slice-Rückhand und für den US-Tennisjournalisten Christopher Clary das beste Surf- und Volley-Spiel seit Martina Navratilova.
All of her peers and people who watched her for a living knew how talented that she was.
Ihre Gegnerinnen und Tennisfachleute wussten immer, wie talentiert sie ist. Aber sie ist mental stärker geworden, konzentrierter und sie glaubt, dass sie gewinnen kann. Ihr Spiel war schon früher erstklassig.
And her self-belief and her ability to focus, that's made the difference for her this year, because the game's been there for a while.
Die French Open auf Sand und direkt danach auf englischem Gras zu gewinnen, das haben nur wenige geschafft. Serena Williams, Steffi Graf, Martina Navratilova, Chris Evert und Ash Barty. Trotz Schulterproblemen ist sie die Favoritin in Wimbledon. Als letzte Australierin hat Yvonne Goolagong-Cawley dort den Titel geholt. Egal, ob sie die Salatschüssel heimbringt oder nicht, meint die frühere Weltranglisten-Erste, gewonnen hätte Ash Barty jetzt schon. Den Respekt ihrer Gegnerinnen, die Anerkennung der Fachpresse und die Herzen der Tennisfans.
I'm very proud of Ash. She's handled herself so beautifully. Well, and she's happy.
Ich bin so stolz auf Ash. Sie verhält sich vorbildlich und strahlt so viel Positivität aus. Sie ist bescheiden und bodenständig, ein frischer Wind im Damen-Profi-Tennis. Sie wird immer selbstbewusster und immer besser. Mit ihr hat Australien buchstäblich eine strahlende Zukunft.
Andreas Stummer aus Australien über Ashleigh Barty, die Nummer 1 der Weltrangliste. Und wir kommen zum Ende dieser Sendung noch einmal zurück zum Fußball. Denn gleich beginnt in Italien bei der U21-EM das Finale zwischen Deutschland und Spanien. Und Thorsten Iffland ist jetzt live für uns im Stadion. Herr Iffland, mit welcher Aufstellung geht denn die deutsche Mannschaft in dieses Spiel?
Stefan Kunz hat sein Team auf zwei Positionen verändert. Eine davon, eine Veränderung, ist nicht überraschend. Benjamin Henrichs, der Linksverteidiger vom AS Monaco, ist wieder zurück in der Startelf. Maximilian Mittelstädt, der Berliner, ist wieder auf der Bank. Henrichs war ja gelb gesperrt im Halbfinale gegen Rumänien. Das war auch so erwartet worden, dass sie wieder zurücktauschen. Und eine Überraschung gibt es dann doch. Im defensiven Mittelfeld ist Suat Serdar von Schalke 04 neu in der Startelf. Und das erste Mal in diesem Turnier in der Startelf. Und Florian Neuhaus, der gut gespielt hat, der Gladbacher in den Spielen zuvor, sitzt erstmal nur auf der Bank. Wir spekulieren so ein bisschen, woran es liegen könnte, ob er sich eine kleine Erkältung hier eingefangen hat bei diesen heißen Bedingungen, immer wieder Klimaanlage, oder ob es taktische Gründe hat, aber das werden wir sicherlich noch rausfinden.
Heute ist dann Spanien der Gegner. Die Spanier haben das erste Spiel gegen Italien verloren und sich dann Spiel für Spiel wie in so einen kleinen Rausch gespielt. 5-0 gegen Polen, 4-1 gegen Frankreich. Sind Sie die kleinen Favoriten?
Ja, für mich schon, ehrlich gesagt. Also das ist ein Duell auf Augenhöhe, das wurde auch im Vorfeld hier nochmal herausgestellt, aber wenn man so kleine Unterschiede mal sieht zwischen den beiden Teams, dann muss man sagen, die Spanier haben so ein bisschen die Nase vorne. 437 Millionen zu 314 Millionen Euro, das sind die Marktwerte beider Teams, also da sind die Spanier vorne und außerdem haben die was wieder gut zu machen. Dieses Endspiel heute hier in Udine ist die Neuauflage des Finals von 2017. Vor zwei Jahren verloren die Spanier gegen Deutschland mit 0-1, diesmal wollen sie den Spieß garantiert umdrehen.
Um 20.45 Uhr ist Anstoß. Thorsten Iffland war das live im Stadion vor dem U21-EM-Finale. Dankeschön. Das Ergebnis, das hören Sie hier im Deutschlandfunk später dann in unseren Nachrichten. Denn das war Sport am Sonntag, heute mit Matthias Frieber Mikrofon. Danke fürs Zuhören, auch im Namen von Redaktion, Regie und Technik. Und jetzt noch einen schönen Abend.